Es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Er rief vorher seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Das ist das, was wir schon in der Schriftlesung gehört haben. Da hat Jesus seine 12 Jünger berufen und dann hat er sie ausgesandt, nämlich das zu tun, was er eigentlich tut, was er getan hatte. Und hier kriegen wir das nochmal sozusagen in ein Prinzip hineingepackt. Das heißt, unsere Zeit, die Zeit bis zur Wiederkunft Jesu, bis Jesus wieder sichtbar in dieser Welt wird, ist die Zeit der Investitionen. Und das ist mein erster Punkt. Die Zeit, in der wir leben, ist die Zeit der Investition. Und wir haben es schon gehört, Jesus investierte in 12 Männer. Ich finde das ganz erstaunlich, dass Jesus sein Wirken hier auf Erden damit begonnen hat, dass er sich auf die Suche nach 12 Männern gemacht hat. Und diese 12 Männer haben ihn dann begleitet bei seiner Arbeit, auch an den Wochenenden, nach Feierabend. Mit denen war er Tag und Nacht zusammen. Im Moment wird ja viel über Investitionen gesprochen, auch über lohnende Investitionen. Und hier hören wir, dass Jesus nicht in irgendwelche Bauprojekte investiert hat. Er hat auch nicht in irgendwelche Wirtschaftsunternehmen, nicht in Immobilien investiert. Jesus investiert sich in 12 Männer. Und das ist von Anfang an sein Augenmerk. Und er hat das getan für 3 Jahre. Das erfahren wir aus den Evangelien, dass Jesus sich für 3 Jahre sich für diese 12 Männer entschieden hat. Offensichtlich braucht es eine gewisse Zeit, wenn man sich in Menschen investieren will. Und Jesus nimmt sich 3 Jahre. 3 Jahre sich in Menschen investieren. Ich könnte jetzt mal fragen, wem kommt das bekannt vor? Gibt es das nicht auch schon im Alten Testament? Gibt es dafür nicht schon ein schönes Vorbild? Wenn ich so frage, nicken, ja, natürlich, das gibt es. In welchem Buch ist das zu finden? Auch ein Buch, das etwas darüber sagt, wie man sich in Menschen hinein investiert. Das ist das Buch Daniel. Ich lese uns das mal gleich im 1. Kapitel des Buches Daniels. Da ist von dem babylonischen König Nebukadnezar die Rede und seinem Palastvorsteher Aschpenas. Muss man sich merken, Aschpenas, ja, wichtiger Mann. Es heißt nämlich dort, Daniel 1, Nebukadnezar befahl seinem Palastvorsteher Aschpenas, junge Israeliten aus der Verwandtschaft des Königs und aus den vornehmen Familien für ihn auszusuchen. Sie müssen gesund sein und gut aussehen, sagte er. Außerdem müssen sie klug und verständig sein und eine umfassende Bildung haben, damit sie zum Dienst in meinem Palast geeignet sind. Und dann sollen sie auch unsere Sprache und Schrift lernen. 3 Jahre lang sollten die jungen Leute ausgebildet werden, um dann in den Dienst des Königs zu treten. Der König ordnete an, dass sie jeden Tag Speisen und Wein von seiner eigenen Tafel bekamen. Das Buch Daniel führt uns hinein in die Zeit, als Israel von Babylonien erobert worden ist. Man hatte dann die Führungsschicht aus Israel deportiert nach Babylon. Und jetzt sieht man die Taktik sozusagen des Nebukadnezars, des Königs der Babylonier. Er nahm also aus dieser Oberschicht heraus dann die besten jungen Leute, sagte, die bilde ich aus. Etwas salopper gesagt, die mache ich mir gefügig für meine Pläne, meine Dienste. Und die setze ich dann wieder ein. 3 Jahre lang sollten die ausgebildet werden, um dem König zu dienen. Ist doch spannend, oder? Dass wir das Prinzip sozusagen wiederfinden bei Jesus. 3 Jahre hat er 12 Männer hat 12 Männer ausgewählt und sie 3 Jahre ausgebildet, um sie dann auch in seinen Dienst zu stellen. Und Nebukadnezar, um noch das zu sagen, hat gut daran getan. Unter diesen jungen Männern, die er ausgewählt hat, war eben dieser Daniel gewesen und seine 3 Freunde, muss ich selber gucken, Schadrach, Meschach und Abednego waren das. Und diese vier jungen Leute haben dann wirklich eine Menge erlebt, aber haben dann auch sehr viel für Babylonien und damit aber auch zuletzt für Israel tun können, haben sich ausbilden lassen. Jesus investierte in Menschen, aber er hat eben nicht nur in diese 12 investiert, wir werden das an anderer Stelle noch sehen, nicht nur an 12 Männer investiert, ja, die ihm treu gefolgt sind, er hat auch investiert hier und da in Menschen, die ihm kritisch gegenüberstanden, wobei das natürlich auch die Jünger gehörten auch oft genug dazu, dass sie eben kritisch Jesus gegenüberstanden, ihre Fragen hatten. Aber ich denke zum Beispiel an einen Mann, einen, der aus einer sehr kritischen Bewegung kam, einer zumindest Bewegung, die Jesus sehr kritisch gegenüberstand. Ich rede von den Pharisäern und denke an Nikodemus, so wie es uns im Johannesevangelium im Kapitel 3 beschrieben wird. Der kommt nachts zu Jesus und Jesus nimmt sich die Zeit, um in diesen Mann zu investieren, nimmt sich nachts die Zeit, um seine Fragen zu beantworten. Auch das eine ganz erstaunliche Sache, dass Jesus bereit ist, auch in solche Leute sich zu investieren. Und man sieht an diesem Beispiel mit Nikodemus sehr schön, was das austrägt. Nämlich auch das, dieser Nikodemus wird sozusagen ein dankbarer Nachfolger Jesu. Im Johannesevangelium im Fortgang hören wir dann, dass in Johannes 7 etwa dieser Nikodemus vor seinen Pharisäerkollegen Partei für Jesus ergreift. Und das war sicherlich für ihn keine leichte Sache. Und am Ende ist er auch der, in Johannes 19 ist das nachzulesen, der bereit war, sich um den Leichnam Jesu zu kümmern. Und auch das ist sicherlich nicht ohne Widerspruch geblieben. Jesus hat sich in Menschen hinein investiert. Und die Zeit, in der wir leben, ist Zeit der Investition. Ein zweiter Punkt führt zu einem Prinzip. Das hat Paulus formuliert. Und das finden wir im 2. Timotheusbuch. Es ist der Einfachheit halber auch im 2. Kapitel, im 2. Vers zu finden, sodass man das schön abkürzen kann. 2. Timotheus 2, Vers 2. Das kann ich mir merken und vielleicht damit auch ein paar andere. Da heißt es, was ich dir vor vielen Zeugen als die Lehre unseres Glaubens übergeben habe, das gib in derselben Weise an zuverlässige Menschen weiter, die imstande sind, es anderen zu vermitteln. Ist jetzt auch ein langer Satz, aber man muss sich das einfach mal ein bisschen bildlich vorstellen, was Paulus hier seinem jungen Mitarbeiter Timotheus sagt. Das, was ich gelernt habe, lieber Timotheus, möchte ich dir jetzt anvertrauen, damit du es wieder Leuten anvertraust, die es wieder anderen anvertrauen können. Man muss einfach an Dominosteine denken. Dann hat man das Bild vor Augen, das Prinzip vor Augen, das Paulus hier vor Augen hat. Ich stoße dich an, damit du wieder andere anstößt, die ihrerseits wieder andere anstoßen. Und wenn es gut läuft, dann kann man sich das so vorstellen wie diesen Domino-Day, wo dann weiß ich was, wie viele Millionen Steine aufgestellt sind. Und dann ist ein Anstoß genügt, um all das dann sozusagen zu bewegen, was da aufgebaut ist. Genau das ist ja das Prinzip, das schon Jesus angedeutet hat. Er bildet 12 Leute aus. Diese 12 könnten, wenn sie denn wollten, auch wieder 12 ausbilden. Dann sind wir schon bei 144. Und wer das dann in Mathematik gut ausrechnen kann, wenn die Schule wieder anfängt, können wir das dann alle mal machen. Dann ist das so eine Exponentialfunktion. Man sieht, in wenigen Schritten hat man da die Millionen, um nicht zu sagen die Milliarden, erreicht. Ein wunderbares Prinzip. 2. Timotheus 2, Vers 2. Ein Dominoeffekt. Und es macht deutlich, es geht nicht einfach nur darum, der Lehrer hat Schüler. Also in den vergangenen Wochen habe ich auch wieder einiges über Pädagogik erfahren und versucht zu lernen. Und ich finde das ganz spannend, dass das, was Jesus hier lebt und was Paulus sagt, nicht einfach heißt, hier haben wir einen Lehrer und da haben wir den Schüler. Sondern dieser Dominoeffekt besagt ja, der Schüler soll auch wieder Lehrer werden. Und seinerseits Schüler vor sich haben, in denen er auch wieder das Potenzial zum Lehrer sieht. Das ist das Entscheidende. Es geht nicht einfach darum, dass ich etwas habe und weiß und in den anderen hinein investiere, sondern schon über den anderen hinausblicke. Das ist eine Dynamik, die sich auch gut in einer Gemeinde umsetzen lässt. Ich denke zum Beispiel an unsere Hauskreisarbeit. Ich weiß, dass wir leben natürlich die Hauskreisarbeit so, dass wir Hauskreisleiter haben, mehr oder weniger zumindest, und dass es dann oft diese Denke ist, zu sagen, ja gut, dass es einen Hauskreisleiter gibt oder eine Hauskreisleiterin gibt, die uns eben ja all ihr Wissen weitergeben. Aber das wäre zu kurz gedacht. Den lieben Hauskreisleitern und Leiterinnen möchte ich sagen, seht bitte in denen, die da im Hauskreis sind, potenzielle Leiter, die ihrerseits wieder, vielleicht in ein paar Jahren, dann Hauskreise leiten können. Und ihr lieben Hauskreisleute, seht euch als Dominosteine, die wiederum andere anstoßen können. Das ist der Effekt, den Hauskreise haben können zumindest. Dass wir uns gegenseitig anstoßen und auf diese Weise immer größere Kreise schlagen und mehr Menschen in unserer Gemeinde Jesus und das Evangelium entdecken. Ich finde das ganz spannend, dass es im Moment, jedenfalls nehme ich das in den Zeitungen so wahr, Kurse gibt für, wie sagt man da, Elterntraining. Und zwar macht man das schon in den Schulen. Also das Fernsehen hat es irgendwie vorgemacht. Dadurch ist es, glaube ich, auch an die Öffentlichkeit gedrungen. Da hat man sogar echte Babys genommen. Das ist dann stark diskutiert worden, wie sinnvoll das ist, echte Babys jungen Menschen anzuvertrauen, um mal zu schauen, ob sie das schon lernen können, wie das geht, Vater und Mutter sein. An den Schulen macht man es jetzt mit Babypuppen. Das scheint mir ein bisschen sinnvoller zu sein, weil die Puppen heute können ja auch schon eine ganze Menge. Und ich glaube, dass das sehr sinnvoll ist. Ja, offensichtlich lernen das ja eine junge Generation heute so nicht mehr in ihren Elternhäusern, in ihren Familien, was es heißt, Eltern zu werden und wie kann ich das tun und machen, was gehört dazu, welche Verantwortung übernehme ich dadurch. Also lerne ich das in der Schule. Ist okay, denke ich, diesen Ernstfall Elternschaft schon einmal zu lernen. Und ich habe gedacht, ja, das ist ganz gut. Das ist es genau das, worum es auch wieder in der Gemeinde geht. Schon einmal, vielleicht auch wieder in den Hauskreisen, diesen Ernstfall Elternschaft zu lernen. Aber auch in anderen Bereichen unserer Gemeinde die nächste Generation heranzuführen für den Ernstfall des Investierens. Dem nächsten Generation zu sagen, auch ihr könnt euch wieder investieren. Ich freue mich, dass wir das in der Konfirmandenarbeit seit ein paar Jahren auf diese Weise schon haben. Dass dann immer mehr Konfirmandenhelfer geworden sind, die ihrerseits wieder in die nächste Konfirmandengeneration sich hinein investieren. Ist eine super Sache und hat genau dieses 2. Timotheus 2, Vers 2 zum Grunde. Und dabei wird noch was anderes deutlich. Dieses Hineininvestieren, das schafft auch, dass die Generationen übergreifend sind. Ich denke, jede Gemeinde hat diese Diskussion immer wieder, dieses Verhältnis alt und jung. Und ich glaube, das hat sehr viel eben auch mit diesem Prinzip des Investierens zu tun. Eine Generation investiert sich in die nächste Generation. Es geht letztlich um geistliche Elternschaft. Das ist eigentlich ein Thema, ja, ich habe darüber schon mal gepredigt, weil es mir selber auch immer wieder sehr deutlich geworden ist in meinem eigenen Biografie, wie wichtig das für mich war, dass es Menschen gab in meinem Leben, die in mich investiert haben. Oder noch genauer gesagt, die sich in mich investiert haben. Und ich finde das ein schönes Zeichen, wenn zum Beispiel in unserer Jugendarbeit Backbone freitags abends Ältere aus der Gemeinde eingeladen werden. Also zumindest gelegentlich haben sie das in den vergangenen Monaten gemacht. Und das ist ja so eine ganz spannende Sache. Da kann sich jeder mal hineinversetzen, wie wäre das, wenn ich in den kommenden Wochen einmal freitags abends von diesen 50, 60, 70 Jugendlichen eingeladen werden würde und die würden mich nach meinem Glauben fragen. Etwa, ich sag mal so eine Frage, was kannst du mir oder was können sie mir auf meinen Weg als jungen Christ mitgeben? Was haben sie von Gott gelernt, dass sie durch Glaubenskrisen hindurchgetragen hat? Welche Bibelstellen sind für sie so wichtig geworden? Oder welche Erkenntnisse hat Gott ihnen in seinen Plan geschenkt? Ich glaube, dass es legitim ist, dass junge Leute so fragen. Und ich glaube, dass das unheimlich viel bewegt, wenn die Älteren, im Glauben Älteren, in der Lage sind, auf diese Fragen Antworten zu geben. Im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 7 heißt es, haltet das Andenken der Lehrer lebendig, die euch in der Anfangszeit die Botschaft Gottes verkündet haben. Erinnert euch daran, wie sie gelebt haben und wie sie gestorben sind, folgt dem Beispiel, das sie euch mit ihrer Glaubenstreue gegeben haben. Haltet das Andenken der Lehrer oder auch Gemeindeleiter lebendig. Das ist so wichtig. Ich erinnere mich gerne an einzelne Menschen, Männer und Frauen, die sich in mein Leben investiert haben, von denen ich viel gelernt habe. Ein Beispiel vielleicht an dieser Stelle, Heinrich Kemner. Und das ist das Schöne, ich weiß nicht, wer Heinrich Kemner, wer ihn kennt, ein Pfarrer, der in der Lüneburger Heide zu Hause gewesen ist, dessen Ehe kinderlos geblieben ist, worunter er sehr gelitten hat. Und dann hat dieser Mann, und das hat mich so fasziniert, als er dann pensioniert war, hat er ein Herz gehabt für die Jugend und hat einen Bauernhof gekauft. Und mit diesem Bauernhof hat er sich investiert in junge Menschen. Und zwar da, wo er die Not gesehen hat. Das waren auf der einen Seite Drogenabhängige. Und die hat er auf diesen Bauernhof geholt. Und dann hat er die Not gesehen in der Ausbildung der Pfarrerschaft und hat junge Studenten dort auf diesen Bauernhof geholt. Und aus diesem Bauernhof ist heute ein großes Werk geworden. Und er hat sich dort über 20, vielleicht sogar 30 Jahre hinein investieren können. Gott hat ihm noch so viele Jahre geschenkt, dass er sich hat hinein investieren können in junge Menschen. Er hat dann geistliche Söhne und Töchter gehabt. Man konnte von ihm lernen, was es heißt, sich in die nächste Generation hinein zu investieren. Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auf das neue Schuljahr, weil ich weiß, ich werde wieder Schulklassen vor mir haben, Hauptschüler, Gymnasiasten, in die ich mich hinein investieren darf. Wir werden als Konfirmandengruppe wieder zusammenkommen, junge Menschen, in die ich mich hinein investieren darf. In der Gemeinde können wir Ausschau halten nach Menschen oder auch über die Gemeinde hinaus Ausschau halten nach Menschen, in die wir uns hinein investieren können. Es ist ganz spannend, dass Jesus dieses Gleichnis erzählt an einer Stelle, wo er gleich darauf zu sprechen kommt, wie das im Einzelnen aussehen kann. Dieses Gleichnis von diesen Silberstücken, von dem Silbergeld, was er dort zentnerweise weitergibt, steht genau vor den Versen, die ich jetzt uns einmal lesen werde, wo er sagt, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir etwas anzuziehen gegeben. Ich war krank und ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Das ist, denke ich, auch bekannt, eine bekannte Stelle. Da zählt Jesus nochmal ganz praktisch auf, was es heißt, sich in Menschen zu investieren. Oliver Müller hat am Anfang kurz davon erzählt, dass er in Äthiopien war, dort für World Vision unterwegs war, die ja Patenschaften vermitteln für Kinder in Ländern, die in Not sind, Afrika, Asien, auch Südamerika. Ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd, ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt, Ihr habt mir etwas anzuziehen gegeben. Ich war krank, ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht. Auch so kann das aussehen, wenn wir uns in Menschen investieren. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Wir sollten uns von Gott die Augen aufmachen lassen, die Augen öffnen lassen, für die, in die wir uns mit den Möglichkeiten, die uns Gott geschenkt hat, hinein investieren können. Wir sollten nichts vergraben von dem, was uns Gott anvertraut, was uns Jesus anvertraut hat. Wir sollten nichts vergraben. Das geht nicht gut aus. Das haben wir gehört im Gleichnis. Wir sollten das, was uns Jesus anvertraut hat, investieren. Investieren. Dabei ist noch nicht mal entscheidend, wie viel uns Jesus anvertraut hat. Das wird deutlich in diesem Gleichnis. Das, was Jesus investiert, das investiert er aus einer Liebe heraus zu den Menschen. Damit möchte ich schließen mit diesem Gedanken. Jesus investiert, indem er sich verausgabt. Und das ist jedem Einzelnen auch von uns gesagt. Jesus möchte in dich investieren. Und er investiert sich so, dass er sich ganz verausgabt. Er ist bereit, am Ende für dich zu sterben. Das ist seine Investition. Er schaut nicht darauf, wer du bist. Das ist so ein bisschen das ist der große Unterschied zu Nebukadnezar. Nebukadnezar wollte die Creme de la Creme, die Oberschicht. Er wollte die Besten der Besten in die hinein investieren. Wenn man schaut, in wen hat denn Jesus hinein investiert? Diese 12 Männer zum Beispiel nimmt. Was hat die 12 Männer ausgezeichnet? Das Einzige, was diese 12 Männer verband, ist, dass sie aus Galiläa kamen. Das muss man ein bisschen in unsere Zeit übersetzen. Entschuldigung schon vorneweg, wenn ich das mal so versuche, in unsere Zeit zu übersetzen. Das ist so wie, wenn man sagen würde, die 12, die kommen aus Offenbach. Ja. Das war damals so, wenn man gesagt hat, die kommen aus Galiläa, dann war das so, wie wenn man zumindest in manchen Kreisen sagt, die kommen aus Offenbach. Das verheißt nichts Gutes. Also bei manchen Leuten. Und das haben die Leute wirklich so gesehen, dass sie sagen, Mensch, der ausgerechnet hat er sich Leute ausgesucht aus Galiläa. So dass das sprichwörtlich war. Was kann aus Galiläa Gutes kommen? Aber das hat doch bei Jesus, überhaupt keine Rolle gespielt, dass die aus Galiläa kamen. Er hat sich hinein investiert. Das sollten die Leute werden. Es ist völlig egal, an welchem Punkt du stehst, aus welchem Ort du kommst. Jesus möchte sich hinein investieren. Und Jesus investiert sich so hinein, dass er bereit ist, sich ganz zu geben. Nicht nur etwas dir zu geben, sondern letztlich sich ganz zu geben. Darauf zielt Jesus mit den 12 Jüngern. Er führt sie bis ans Kreuz. Und über das Kreuz hinaus und sagt, das ist der Weg, folgt mir nach. Ich habe mich ganz in euch hinein investiert. Ich investiere mein Leben in euch. Und das Erstaunliche ist, wer das Jesus nachmacht, der wird genau das entdecken, was die Jünger dann an Jesus entdecken konnten. Jesus ist wieder vom Tod auferstanden. Die Verheißung steht, dass Jesus wiederkommen wird. Es ist kein Risiko dabei, sich hinein zu investieren, so wie Jesus sich investiert hat. Ich möchte noch mit einer Sache schließen, weil das vorhin auch in der Schriftlesung so angedeutet worden ist. Als Jesus die 12 Jünger losschickt, da sagt er schon so, er sagt, passt mal auf, ich schicke euch los, tut, was ich getan habe, sagt, was ich gesagt habe, nämlich, dass Gott bereit ist, seine Herrschaft aufzurichten, alles heil werden zu lassen, darum geht auch und heilt die Menschen, als sichtbares Zeichen dafür, dass Gott Heilung bringt, umfassend Heilung bringt. Und dann sagt er aber passt mal auf, geht bitte nicht nach Samarien, sondern geht nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Aber das hat Jesus selber schon durchbrochen, diese Begrenzung. Da gibt es so ein schönes Beispiel, dass Jesus nämlich in die Gegend Samariens kommt, nach Sichar kommt. Da begegnet ihn eine Frau am Brunnen. Und diese Frau am Brunnen, eine Frau Samariens, eine Samaritanerin, die erkennt, dass dieser Jesus ihr wahres Leben schenken kann. Und sie erzählt das ihren Mitbewohnern in ihrem Dorf sicher. Und die gefallen mir. Diese Dorfbewohner eilen zu dem Brunnen, an dem Jesus weilt, und laden Jesus ein und sagen: Jesus, du musst noch ein paar Tage bei uns bleiben. Und Jesus ist bereit, sich auch in diese Leute zu investieren, die eigentlich nicht zu den Leuten gehörten, in die er sich hinein investieren wollte. Für mich ist das ein Hinweis einfach, manchmal mag es sein, dass wir Leute gar nicht so im Blick haben, die Gott im Blick hat und die uns plötzlich bedrängen. Jesus nimmt sich 2 Tage Zeit in sicher und sagt: Okay, ich bleibe und ich erkläre euch, was es mit dem Evangelium auf sich hat, was es mit mir auf sich hat. Er nimmt sich diese 2 Tage Zeit, um für die Ewigkeit zu investieren. Und wir hören dann das Schöne, dass viele Menschen in diesem Dorf sicher zum Glauben kommen. Investieren lohnt sich. Lohnt sich da, wo Jesus sich in uns investiert, und lohnt sich, wo wir uns dann wieder in andere investieren, mit der Jesusbotschaft. Amen.